So, herzlich willkommen bei Schmitz trifft. Heute etwas ungewohnte Umgebung hier aus einem Hotelzimmer in Ingolstadt. Und mein heutiger Gast ist Wolfgang Haffner.
Hallo.
Herzlich willkommen. Schön, Dankeschön. Dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich in dein Hotelzimmer kommen durfte.
Ja, ein unmoralisches Angebot, aber du hast zugesagt. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Wir haben ja heute Abend das Vergnügen, zusammen auf der Bühne zu stehen.
Mhm. Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal, jawohl. Also zumindest zusammen auf einer Bühne. Ich glaube, Wir haben uns die schon mal geteilt.
Ja, bestimmt.
Da habe ich mit Jazzkantine gespielt, du mit deiner eigenen Band. Ja. Ich glaube, das war damals Kind of Tango oder so, die Platte. Ja. Und und heute zusammen bei der Big Band, wo du als Special Guest zwei Stücke mittrommelst. Und ich freue mich sehr.
Mich auch.
Ja, du gehörst zu Deutschlands bekanntesten Jazz-Trommlern. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen, weil ich glaube, du bist nicht dem spezifischen Genre Jazz allein verpflichtet oder fühlst dich dem nicht verpflichtet. bist als Sideman auf unzähligen Platten zu hören mit Mangelsdorf, Mariano, Doldinger, Schifrin, also Altstars und aber auch...
Stimmt, Lalo Schifrin.
Ja,
völlig vergessen.
Ich hab ein bisschen nachgeforscht. Ja. Aber eben auch, und das unterscheidet dich, glaube ich, von einigen, nicht allen, aber einigen anderen Schlagzeugern, hast du, ich habe mal nachgezählt, über 20 Platten als Bandleader gemacht.
Ich glaube, die aktuelle Live-Version ist Nummer 20.
So ungefähr, ja. Also
20 sind es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob 20 oder 21. Mein 10. Album für Act.
Wahnsinn. Sag mal, wo nimmst du diesen langen Atem her? Also auch diese kreativ auch mal noch zu sagen, also das sind ja jetzt, wenn man mal zählt von, ich weiß nicht, glaube ich 91 oder so, Anfang 90er, deine erste Platte, so, das ist ja schon fast alle 2 Jahre, 1 bis 2 Jahre
eine neue Platte. Aber ich habe in der Zwischenzeit immer permanent geschrieben. Ich habe wahnsinnig viel unveröffentlichtes Material.
Ja?
Ja.
Ist das, gehört das für dich so zu einem Art Ritual oder auch gehört das einfach zum täglich Brot deines Musikerdaseins auch?
Jetzt nicht mehr in dem Maße, aber das war jahrelang, habe ich nichts anderes gemacht. Das war mein täglich Brot, entweder durch die Welt zu fliegen, spielen oder wenn ich zu Hause war, im Studio zu sitzen. Und dann bin ich nach Ibiza gezogen 2010, weil ich nicht mehr so viel unterwegs sein wollte, mehr zu Hause sein. Und habe mir da dummerweise ein Studio eingerichtet und dann habe ich noch mehr produziert und noch mehr geschrieben. Nicht dummerweise, aber konnte die Zeit da nutzen, hatte ein super Studio mit Blick aufs Meer. Da sind tolle Platten entstanden, finde ich. Also jetzt nicht nur eigenes Zeug, aber halt einfach toll, meine ich jetzt im Sinne von atmosphärisch unheimlich dicht. So man guckt dann raus und dann sind Schiffe vorbeigefahren, also wie im Film eigentlich, weil da kommt halt so natürlich die Sonne scheint, das Meer liegt einfach flach da und dann fährt halt dieses Segelboot durch, wo du denkst, das kann nur inszeniert sein, aber das hat es halt ständig gegeben, sowas. Und dann sind mir natürlich auch entsprechende Melodien da eingefallen und so. Aber jetzt seit Jahren, nach Corona eigentlich, schreibe ich nicht mehr so viel. Aber ich weiß jetzt gerade nicht warum, du bringst mich jetzt gerade drauf, darüber nachzudenken. Ja. Nee, ich habe während dieser Silent World, hieß ja mein Album vorher, vor den Live-Versen, und da habe ich sehr viel geschrieben, weil wir hatten ja alle Zeit, wir saßen ja zu Hause. Ich habe entweder Schlagzeug geübt, bin Fahrrad gefahren, schwimmen konnten wir nicht, weil die Schwimmbäder zu waren, aber ich lebe auf dem Land. Also seit ich wieder nach Deutschland in die Nähe von Nürnberg gezogen bin, also ich gehe 200 Meter und bin im Wald und kann da 30 Kilometer gerade ausfahren und komme eigentlich nirgendwo vorbei, so ungefähr.
Das war sehr, also schön, dass du es sagst, ne? Weil das war für mich in der Corona-Zeit so eine wahnsinnige Inspirationsquelle.
Ja, für mich auch. Total. Und da habe ich den ganzen Irrsinn auch überhaupt nicht mitbekommen.
Ja.
Natürlich, wenn man dann halt irgendwie eingeschaltet hat und hat wieder den Lauterbach gesehen, der in jeder Talkshow, dass ich saß und wie die alle halt hießen, die ganzen Leute, und irgendwann habe ich dann auch mal nicht mehr eingeschalten und habe mich darauf besonnen, viel Musik zu schreiben. Und dann ist das Album Silent World entstanden, aber da sind bestimmt, bis jetzt lügen, 50, 60, ganz brauchbare Songideen. In 2,5 Jahren insgesamt rausgekommen.
Wow.
Und so habe ich im Laufe der Jahre immer ganz viel geschrieben und jetzt fürs neue Album waren es vielleicht ja schon auch 20, 25 verschiedene. Aber da habe ich mich jetzt wirklich hingesetzt und habe konzentriert geschrieben. Aber so, dass ich jetzt nach Hause komme von der Tour oder vom Konzert und dann anfange sofort mich hinzusetzen und zu schreiben. Nee, manchmal habe ich eine Idee, dann nehme ich schnell auf.
Ja.
Aber da vergehen jetzt mittlerweile Wochen, wo ich keinen einzigen Moment im Studio dann bin. Aber ich spiele Schlagzeug. Also wenn ich zu Hause bin, ich übe. Das mache ich, übe sogar wesentlich mehr als vorher. Ich möchte weiterkommen. Und ich möchte auch als Komponist natürlich weiterkommen. Ja. Aber die Inspiration kommt ja bei mir nicht unbedingt, dass ich am Instrument sitze oder halt im Studio am Machen, sondern Wald,
Wald.
Natur. Kommt auf keinen Fall, also auf keinen Fall kommt eine Inspiration durch den Irrsinn, der in der Welt los ist. Sondern das ist eigentlich eher so die
Rückbesinnung.
Die Rückbesinnung, die innere Einkehr, die Ruhe und so. Ich sitze dann oft da und mache mal Kerzen an und koche mal eine Kanne Tee und sitze dann da und denke mir, ach, jetzt gehe ich mal spazieren. Das kann auch mal 4 Uhr morgens sein, dass ich plötzlich einfach, dann gehe ich nicht durch den Wald, aber gehe halt durchs Dorf oder so und laufe einfach und da kommen mir Ideen. So, aber die kommen mir meistens nicht, wenn ich schaue, was elendig in der Welt wieder los ist. Zum Beispiel ist auch wichtig natürlich, dass man, glaube ich, schon da ein bisschen mitkriegt, was ist. Aber wenn wir von Inspiration reden, kann durch ein tolles Buch sein, kann durch einen tollen Film sein, kann durch ein tolles Gespräch sein, aber definitiv nicht durch Trash-Fernsehen und der ganze Quatsch.
Ja, der mich natürlich, gucken,
ja. Der mich natürlich auch umgibt, wenn ich am Reisen bin. Deswegen mein wichtigster Freund auf Reisen ist ein paar Ohrenstöpsel. Ich habe ganz oft Ohrenstöpsel drin. Weil ich will diese Volksverdummung nicht mitbekommen. Sei es musikalischer Natur, sei es sonst, wenn sich da irgendwelche Dumpfnasen im Fernsehen anschreien und so, das brauche ich alles nicht.
Nee.
So. Und ich möchte einfach Atmosphäre sticht die Musik schreiben und dann gibt's Momente, wo das halt rausfließt, aber ich bin niemand, der jetzt da sitzt und sucht, sondern ich schaue, dass mich die Musik findet.
Das ist gut. Die kann einen ja auf Reisen im Wald überall finden, wo man es zulässt. Ne?
Genau, aber also das Komponieren wie auch gutes Spielen, also gutes Spielen heißt für mich, dass ich so mit mir und der Musik im Einklang bin. Und auch das Komponieren, das kommt aus einer Ruhe heraus, kommt nie aus einer Hektik heraus. Sondern let the music tell you what to play. Diesen Satz hat mir Steve Gadd mal gesagt. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Also nicht, es geht nicht darum, was du spielen willst, sondern mach einfach die Ohren auf, hör mal. Und natürlich, jetzt hast du vielleicht 5 verschiedene Schlagzeuger, die hören alle das gleiche Lied, was du uns jetzt zum Beispiel vorspielst, sagen wir mal am Klavier.
Ja.
Und es gibt 5 verschiedene Ideen. Der eine sagt, ich spiele gar nicht. Der andere sagt, ich spiele ganz viel. Der andere wird im B-Teil nicht spielen. Der andere wird im A-Teil nicht spielen.
Ja.
Das ist ja dann ein Geschmacksding. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwo nichts beizutragen habe, das heißt nicht, dass mir die Musik nicht gefällt, sondern ein Stück Musik ist vielleicht genau richtig, weil ich nicht spiele. Ja. Und das ist die hohe Kunst. Konnte ich lang nicht. Aber mittlerweile kann ich das und dass ich mich einfach hinsetze und auch einen Haken hinter Dinge machen und sage, hey, das ist okay. Und ich habe jetzt dazu nichts beizutragen. Du kannst immer was machen, weißt du ja.
Die musikalische Idee ist Nummer 1.
Ja.
Einfach. Ne? Und
genau.
Danach komme ich.
Genau.
Und danach mein Instrument. Ne?
Und das ist ja auch oft so ein Dingsball bei Arrangeuren. Die werden verpflichtet, um zu arrangieren. Du schreibst ja selber. Schreibst du übrigens sehr gut, was ich da jetzt gehört habe.
Dankeschön.
Wirklich sehr,
Dankeschön.
Sehr schön. Aber oftmals braucht ein Song gar nicht viel. Also du musst aus dem Kinderlied keine Sinfonie machen. Das kann man machen manchmal, muss aber nicht. Aber wenn es dahin führt, das ist es. Und ich finde immer, man hört es letzten Endes. Wenn du jetzt ein Bill Holman Arrangement hörst, ich meine, was da alles drinsteckt, komplex im Bob Rugmeier. Aber es wirkt nicht gewollt, nach meinem Dafürhalten.
Naja, es fließt.
Seth Jones,
ja,
so die ganzen großen.
Es ist ein Flow und das ist für mich tatsächlich als Komponist und Arrangeur immer irgendwie so die größte Herausforderung,
ja.
Flow hinzukriegen.
Ja, und Flow, das gilt ja für alles. Ja. Flow gilt ja fürs Leben.
Fürs ganze Leben, ja.
Für Freundschaften in der Familie, beim Musik machen, beim Fahrradfahren. Wann fährt man plötzlich mal 80 Kilometer am Stück und du steigst ab? Du schwitzt vielleicht ein bisschen, aber denkst, boah, wenn der Spirit da ist und du könntest eigentlich noch weiterfahren. Ja. Irgendwann machen halt die Muskeln dicht vielleicht. Ja. Gut, aber wenn du nicht mit dir im Flow bist, mit der ganzen Sache, dann fährst du 20 Kilometer und es geht los. Also immer versuchen, im Fluss zu sein. Und alles, was man selber dazu beitragen kann, das versuche ich dann halt einfach ja, in die richtigen Wege zu leiten. Also sprich, auf ein Konzert gemünzt, wenn um 16 Uhr Soundcheck ist, komme ich nicht um 15.55 Uhr an und fange an, ein Instrument aufzubauen. Jetzt bin ich natürlich in der glücklichen Lage, dass ich mein Instrument nicht selber aufbaue. Dennoch komme ich nicht 5 Minuten vorher.
Nein, du bist 16 Uhr spielfertig. Das ist
ja, ja, oder auch beziehungsweise kurz ja, vorher, kurz, dass ich ja, vielleicht, weil ich weiß, es tut mir dann gut, einfach nochmal in den Noten zu gucken oder einfach einen Kaffee zu trinken oder noch telefonieren oder was auch immer oder auch nichts machen. Ich weiß einfach, ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass mir das gut tut. Ich war das komplette Gegenteil. Also, und zwar komplett. Ich habe mir selber so Rekorde aufgestellt und versucht, die dann zu brechen. Also das Verrückteste war mal in, mal schauen, dass ich zusammenkriege, in 11 Tagen auf 4 Kontinenten 4 Konzerte. So.
Oh.
Also das ist relativ anstrengend. Das geht, aber man merkt es. So. Oder 30 Shows in 30 Tagen und so. Jetzt kennst du vielleicht auch noch.
Ja. Ich habe jetzt ja auch Familie zu Hause und so und versuche sowas natürlich dann auch
gut und so, aber halt
ein bisschen einzuschränken. Ne?
Aber also, ich habe dann halt auch geguckt, wenn dann halt so eine 30-Tage-Tour war, dass ich halt nicht 2 Wochen zu Hause sitze, sondern dass es einfach sofort wieder weitergeht.
Ah, okay.
Und da war mal die längste Zeit 8 Monate. Da war ich 2 Tage. Da war ich auf der ganzen Welt unterwegs, einmal rum. Und da habe ich das wirklich, da habe ich versucht, jedes Loch auch noch so zuzubuchen. Also auch irgendwelche Gigs dann angenommen, wo ich dann wusste, ich bin sowieso in Stadt XY und habe einen Tag frei, Leute angerufen, kannst du nicht was machen und so. Mache ich zum Beispiel gar nicht mehr, weil ich weiß, mir tut die Ruhe gut. Ja.
Hast du da das Gefühl gehabt, dass du da vielleicht auch so gegen deinen Körper arbeitest, gegen deinen Geist auch?
Ja.
Ne, dass du irgendwie das Gefühl hast?
Das Gefühl hatte ich damals nicht, aber es war natürlich de facto so.
Ja.
Klar. Aber ich habe es später dann herausgefunden, dass es mir eben dann eigentlich nicht gut tut. Es kann mir keiner sagen, dass es gut tut, wenn du im Jahr dann 300 Tage unterwegs bist. Es ist einfach auch ungesund. Egal, welcher Lebensstil. Aber in dem Moment, das gehört ja auch zum, ja, es klingt jetzt blöd, älter werden, ja, oder halt, wenn man viele Erfahrungen sammelt, dass man einfach für sich feststellt, okay, das funktioniert, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. So, wenn ich weiß, mir tut es einfach verdammt gut, jeden Tag Sport zu machen, was ich mittlerweile wieder mache. Ja. Zeitlang habe ich das wieder vernachlässigt. Ich hatte auch meine Phasen, wo ich nur dann im Studio war oder auf Tour und wenig bis gar keinen Sport gemacht habe. Und jetzt ein Tag ohne Sport ist für mich vertaner Tag. So, ich brauche das und das kann nur eine halbe Stunde sein.
Ja.
Und das können mal 5 Stunden sein, wo ich am Fahrrad sitze. Oder ich schwimme mal 1 Kilometer oder 2.
Ja.
Aber also dieser Spirit, ich stehe morgens auf und ich freue mich schon, dass ich mich bewegen darf. Und ich bin auch dankbar, dass ich mich überhaupt bewegen kann, abgesehen davon. Also.
Hat das, ich hätte das vielleicht später noch fragen wollen, aber wollen wir gerade dabei sein. Hat das auch ein bisschen was mit deinen, du hattest vor 10 Jahren oder so einen Herzinfarkt, richtig?
Hat nichts damit zu tun.
Hat nichts damit zu tun.
Aber nee, weil das war schon vorher. Also jetzt macht es, oder hat es mir vielleicht noch bewusster gemacht, aber.
Dass du dann gesagt hast, okay, ich muss jetzt auch mal zwischendurch 2, 3 Gänge zurückschalten.
Ja, aber das war aber tatsächlich schon vorher. Ja. Das wird natürlich dann immer, das ist relativ einfach, kommt halt so ein einschneidendes Erlebnis, so ein Hammer, und dann zählen die Leute 1 und 1 zusammen. Und das muss genau der Auslöser gewesen sein.
Hast du schon vorher gemerkt. Naja, gut.
Ja. So. Und natürlich ist es was anderes, wenn du in der Sturm- und Drangphase bist und plötzlich entdecken dich die Leute.
Und du willst alles mitnehmen.
Du bist 18, 20, 22 aber du giltst als der Hotshot oder einer der Typen. Und plötzlich ruft der an und der an und die Agentur, dann spielst du das erste Mal Montreux zum Beispiel. Es war für mich ein absoluter Traum. Weil ich habe ja, als ich angefangen habe, so Rockplatten von meinen Schwestern zu hören. Also Wish You Were Here.
Ja.
Pink Floyd natürlich, The Who, Clapton, so viele von den Klassikern. Ja. Und dann kam relativ zeitnah, kam eine Platte von Mangelsdorf und eine von Dave Brubeck, Time Out. Weil das waren die einzigen zwei Jazzplatten, die mein Vater im Schrank stehen hatte. Ich habe dann gespielt und zu die ersten Jazzplatten, die ich mir dann selber auch gekauft hatte, war Bill Evans Trio Live in Montreux. Gibt's eine Platte von Mitte 60er, glaube ich.
Ja.
Und dann sehe ich so diese Burg da von Montreux, diese berühmte Burg, du kennst vielleicht.
Ja.
Und dann hatte ich von Norman Grant's Jazz at the Philharmonic hat er doch gemacht, diese berühmte Konzertserie. Und der hat dann Pablo Records. Pablo Records haben ganz viele Aufnahmen live in Montreux. Es hieß dann Montreux All-Star Jam. Mit immer Ray Brown, Joe Pass, Oscar Peterson, Ed Thigpen, die ganzen Straight-Ahead-Spieler. Und dann habe ich da immer zu geübt. Das war mein tägliches Übeprogramm, stundenlang zu diesen Platten. Und immer diese Ansagen, die dann da drauf waren, Montreux und das Ganze auf Französisch und so. Und dann dachte ich mir, eines Tages möchte ich mal Montreux spielen. Dann kam das erste Mal Montreux mit Doldinger. Und dann beim zweiten Mal, dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt könnte auch ein zweites Mal passieren. Und so habe ich dann halt immer mehr Angebote gekriegt und habe aber immer mehr gemacht, weil ich wollte natürlich von allen immer noch mehr. Ja. Und dann, okay, die erste USA-Tour. Dann das erste Mal irgendwie ein paar Jahre später das erste Mal Japan. Und so ging das halt dann weiter. Und das wurde halt alles immer mehr und immer mehr. Und ich habe geschaut, wie viel kann ich eigentlich reinpacken? Und ich bin wahnsinnig wissbegierig bei sowas. Also ich wollte...
Du willst nichts verpassen da, ne?
Ja, jetzt ist anders. Also ich habe schon verdammt viel gesehen.
Gibt's denn einen Tipp, den der Wolfgang von heute dem Wolfgang von damals geben würde?
Nee.
Also gerade in so einer Situation, wo du merkst, oh, ich bin gut drauf, die Leute, die rufen mich an, die wollen mit mir spielen, ich habe auch Bock zu spielen und ich weiß aber, ich kann jetzt eigentlich nicht alles machen, ne? Und auch so Wahnsinn wie 8 Monate auf Tour.
Ja, na, aber gut, die Frage stellt sich ja nicht, dass ich jetzt dem Wolfgang von damals da einen Tipp gebe. Also,
hätte der Wolfgang von damals auf irgendeinen Tipp gehört?
Vielleicht? Nee. Das ist das Nächste. Geht nicht, gibt's nicht. So war das schon immer.
Ja,
ich erinnere mich, ich habe mal zwei Tourneen parallel in Europa gespielt. Das eine war mit Nils Landgren Funk Unit. Das war ich glaube, im ersten Jahr, wo ich da dabei war. Das andere war mit Metro, eine Band mit Chuck Loeb, Mitchell Foreman, eine US-Fusion-Band. Die
Chuck Loeb hast du auch viel
aufgenommen. Ganz viel, haben bestimmt 50 Platten zusammen gemacht.
Boah.
Der hat ganz viel produziert auch. Jedenfalls war die Metro-Tour stand und die war nur in Spanien und da gab es Off-Days. Und dann kam die Anfrage von Funk Unit und die war exakt, es hat genau gepasst. Also es war, sagen wir mal, das war die Metro-Tour und dann kam Funk Unit und es war wirklich so. Aber es war halt wirklich Oslo, Madrid, Helsinki, Barcelona.
Und so weiter.
Dann, ja, und dann 2 Tage Kanaren. Dann ging es wieder irgendwo, also das war ein Irrsinn, das ging über 2,5 Wochen. Und dann war der letzte Tag, da weiß ich noch, war mir in Gran Canaria zum Spielen. Und am nächsten Mittag hatte Nils das letzte Konzert in Wien am Jazz Festival, mittags. Und dann
Gran Canaria,
da hat die Agentur damals gesagt, das schaffst du nie. Ich habe gesagt, nie gibt's überhaupt. Dann habe ich mich reingehangen, es gab auch keinen durchgehenden Flieger. Ich habe gesagt, ich schaffe das. Und wir haben, bin um 2 Uhr von der Bühne auf Gran Canaria und ich war um 12 Uhr in Wien. Bin dann, glaube ich, muss 3-mal umsteigen, natürlich nicht gepennt und so weiter. Aber so Sachen, die würde ich jetzt heute in dem Maße auch nicht mehr machen, weil ich halt auch merke, mir tut es da nicht gut. Aber ich habe es immer gelebt und weil es mich interessiert hat, die ganzen Gigs zu spielen und natürlich auch dieses Gefühl, große, weite Welt.
So. Ja, ja.
Und das habe ich natürlich bis zum Exzess betrieben, sozusagen. Und dann auch festgestellt, dass, ja, ob ich jetzt dann 10-mal auf dem Festival spiele oder auch 15-mal, ist dann letztendlich auch egal. Mittlerweile ist natürlich die Musik das Wichtigste. Nicht, dass ich irgendwo zwanghaft irgendwie spiele, sondern ich sage, wenn ich da spiele, dann spiele ich unter meinen Bedingungen, sprich mit meiner Band oder ein Projekt, was ich zusammenstelle. Ich bin kein Sideman. Ich habe das jahrelang gemacht, sehr lange Jahre.
Ja.
Und das ist gut, weil ich kenne die andere Seite sehr gut.
Ja.
Und von daher versetze ich mich auch in Musiker, die in meiner Band spielen. Das finde ich ganz wichtig, und weil ich weiß, wie es ist, wenn man ja letztendlich, klar, du kannst dich an der Seite, jetzt in dem Fall können Musiker in meiner Band sich an meiner Seite entfalten, weil die kriegen auch einen Spielraum, natürlich, das ist total wichtig, wie ich mich an Boston Downers Seite oder an Albert Mangelsdorff Seite 20 Jahre entfalten konnte, an Klaus Doldinger 11 Jahre lang und so weiter und so weiter.
Das wäre jetzt auch so was ich auch gerne so gewusst hätte, oder so bestimmte Sachen gibt, die du von den von dir gerade genannten Musikern mitgenommen hast, jetzt für deine Tätigkeit als Bandleader. Also ob das jetzt bestimmte Tricks oder, was heißt Tricks, ist falsch, aber einfach bestimmte Soft Skills sind oder einfach nur bestimmte Einstellungen, die dich einfach entspannter machen, als Bandleader mit deiner Band auf die Bühne zu gehen.
Ich habe immer ganz viel über die Schultern geguckt. Sprich, ich habe auf ca. 400 Platten gespielt. Das heißt, ich war vielleicht nicht bei jeder einzelnen Session, aber ich war ganz, ganz oft der Erste und auf der Letzten und habe geschaut, wo dreht er da, was macht er da? Und hab die oft genervt, bis der Arzt kommt. Weil Fragen, wie funktioniert dieses SPX90, als das rauskam? Und so weiter und so weiter. Und der Kompressor, was muss ich machen, dass die Snare so klingt wie diese Platte und bla 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 und so. Da kam dann Chicago 17, falls du die noch kennst. Stay the Night heißt die. Es geht los mit so einem Snare-Schlag, der klebt so im
Also.
Gesicht. Und dann habe ich dann halt verschiedene Ingenieure gefragt, wie haben die das denn gemacht? 1982, 83, glaube ich. Und so. Und dann habe ich versucht, so Sachen nachzubauen. Und genauso habe ich natürlich dann Sachen mit, jetzt komme ich auf die Band zurück, Sachen mitbekommen, die ich gut fand. Und also am Anfang ist ja alles eigentlich mal klasse, weil es ist neu. Du spielst plötzlich bei Passport, wo jahrelang Kurt Gress und Alfons Mosor gespielt hat. Ich habe da jahrelang, ich kannte die Platten, du konntest mich morgens um 5 wecken und ich habe die Passportplatten rückwärts spielen können. So. Also ich war bestens vorbereitet, als der Anruf kam, weil ich wusste ganz genau, der kommt nicht an mir vorbei. Eines Tages ruft der mich an. Das war Selbstverständnis. War für mich klar. Hat auch geklappt. Kann man jetzt natürlich leicht sagen im Nachhinein. Aber es war auch so eine Zeit, da ist gefühlt alles in die richtige Richtung gegangen. So. Und ich habe natürlich meinen Teil dazu beigetragen, glaube ich, weil ich halt einfach, ich wollte es wissen. Und habe gesagt, ich bin einfach jetzt da. Und dann darfst du nimmer dann überlegen, ja, Timing, nee, sondern bin da einfach durchmarschiert, konnte auch einigermaßen flink spielen und auch lange und schnelle Sachen spielen, was für die ganzen Bebop-Sachen gut war. Weil ich habe ja, das wissen viele gar nicht mehr, ich habe jahrelang in der Band von Johnny Griffin gespielt. Ja. Der lebt ja in Frankreich und ich hab unzählige Konzerte und Tourneen gespielt mit ihm. Und viel mit so amerikanischen Solisten. Da gab es in München ein Trio, was wir geformt haben, das hieß Munich Jazz Trio. Wir haben also wirklich Gott und die Welt begleitet. Von Joe Pass über, wie gesagt, Griffin jahrelang. Und dann war ich sogar in der offiziellen schon Griffin Band, Johnny Griffin Band, dann Woody Shaw.
Naja, okay.
Und da gehst du jetzt mal durch die Jazzgeschichte von den Leuten, die so in den 80ern, 90ern noch gelebt haben. Und da haben nicht allzu viele gefehlt tatsächlich. Neben dem, dass ich dann bei Doldinger gespielt habe, bei Chaka Khan, dann in ihrer europäischen Band angefangen habe, 7 Jahre bei Constantin Wecker und so weiter und so weiter. Dann Filmmusik. Ich habe viel Filmmusik noch eingespielt, als das noch ein Thema war in München. Und das war aber dann bis, ja, Anfang der 90er. Also, sprich, das war in den 80ern eigentlich schon, war ich da ziemlich aktiv. Und habe halt alles mitgenommen. Und auch noch in der Gala-Band gespielt teilweise. Und da ging es mir gar nicht darum, Geld zu verdienen, weil Geld hatte ich. Ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt und dann irgendwann als Zivi, habe ich auch noch gemacht, war ich dann mit einem Kumpel in so einer WG. Also ich habe nicht viel Geld gebraucht, aber dadurch, dass ich ständig gespielt habe, habe ich immer gut leben können
Ja, klar.
und konnte mir Instrumente kaufen, hatte dann bald die ersten Werbeverträge und so. Also das ist gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und dann habe ich eben bei vielen, und ich nenne jetzt keine Namen, aber bei vielen von den Bands, ich hatte ein paar extrem gute Bandleader. Also einen möchte ich ganz klar herausstellen, das ist der Nils Landgren. Von dem habe ich extrem viel gelernt. Und zwar, wie man eine Band führt. Ganz klar. Das habe ich bei keinem annähernd so gelernt wie beim Nils. Du musst vorleben.
Ich bin ganz Ohr. Ja,
Ja.
Vorleben. Also
Vorleben.
wie in der Waldorfschule. Bei meinem Sohn.
Ja.
Da geht es ums Vormachen und gar nicht auch sagen, was man tun soll, sondern
Machen.
einfach, indem man es macht.
Machen.
Ne?
Genau. Und eine Band spielt wie eine Band, wenn sich jeder gewertschätzt fühlt. Wenn du die Leute wie Angestellte behandelst, wird es nicht auf lange Sicht hinhauen. Das kann mal eine Zeit lang gut gehen. Das ging. In meiner Anfangszeit war mir das auch völlig wurscht, wie da ein Bandleader war, weil ich wollte sowieso nur spielen, ich wollte auf die Bühne.
Mhm.
Ja, so. Aber im Laufe der Jahre ist mir das dann schon gekommen, dass das, klar, nutzt dann manche auch aus. Gehören zwei dazu, der eine, der ausnutzt, der andere, der sich ausnutzen lässt.
Auf jeden Fall.
So. Man muss dann halt auch sagen, bis hierher und nicht weiter.
Eine Band funktioniert besser, wenn alle sich wohlfühlen.
Total. Und das geht beim Busfahrer los. Das geht nicht bei den Mitmusikern los, sondern es betrifft alle in dieser Reisegruppe. Alle. Mhm. Also respektvoll mit den Leuten umgehen, vorleben, dich nicht selber aus dem Staub machen. Wie oft hat man sowas schon erlebt, dass halt der Star in der Limousine fährt und du zwängst dich zu sechst in einer wirklich engen Zig-Sitzer rein mit Koffern und so weiter. Mhm. Und so, da könnte ich jetzt stundenlang Geschichten erzählen. Mache ich natürlich nicht.
Nee.
Häng auch nicht Leute hin, aber da habe ich ganz viel erlebt, wie man es macht. Also nach meinem Dafürhalten, wie man es macht oder machen kann.
Und
wie man es definitiv nicht macht. Oder wie es ich nicht machen möchte.
Ja.
Und wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Aber ich bin zum Beispiel keiner, der jemand das Messer von hinten in den Rücken haut. So bin ich einfach. Ich bin anders erzogen, Gott sei Dank. Und das... Es ist aber auch, mehr erzogen ist sogar falsch gesagt, weder erzogen noch verzogen. Nee, meine Eltern haben es mir vorgelebt. Das ist eigentlich das. Also die Erziehung fand eher so statt, dass es mir einfach vorgelebt
hat. Wie man einfach mit den mit seinen Mitmenschen respektvoll umgeht.
Ja.
Und das hört in der Band natürlich auch nicht auf, auch
wenn
man der Bandleader ist.
Ja, und das ist natürlich auch nicht einfach, wenn du als Sideman, also wenn mein Name jetzt groß auf dem Plakat steht und es ist dann eben keine Band, auch wenn es auf dem Papier vielleicht eine Band ist, aber natürlich kommen dann erstmal viele Leute wegen mir.
Ja, hallo.
War jetzt bei der Dream Band, die mal diesmal gab für eine Tour mit Randy Brecker, Bill Evans, und natürlich kommen da viele Leute wegen denen auch. Klar. Oder kamen. Aber jetzt merke ich schon, natürlich bin ich das Aushängeschild in meiner Band, ist ja klar.
Aber
die Band, Quatsch, ich würde nicht annähernd so spielen und sowas auf die Beine stellen können, ohne Simon Utländer, ohne Thomas Stieger, jetzt die aktuelle Band mit Arthur Mäkel und meinem alten Freund Sebastian Schmitzki. Ja. Nie im Ansatz.
Ja. Ich merke auch, du hast ja gerade auch erwähnt, dass du dann auch mit den Amis gespielt hast, schnelles, kompliziertes Zeug und dass es bei deinen Platten eher so das Gegenteil ist. Du nimmst dich selbst, also erstmal am Schlagzeug sehr zurück. Du lässt, sind wir jetzt am Anfang wieder, du lässt die Musik fließen und du gibst aber auch, du schaffst eine dichte Atmosphäre, ja, aber du gibst deinen Mitspielerinnen auch sehr viel Space, dass die sich darin entfalten können und das sozusagen mit Leben füllen können. Und das ist, finde ich, manchmal sehr bemerkenswert, ne? Also, weil du hast es ja gerade auch schon erklärt. Die Musik kommt an erster Stelle und dann erst komme ich und dann wahrscheinlich dein Instrument irgendwie jetzt. Nur weil ich Schlagzeuger bin, heißt das nicht, dass ich unfassbar viel und kompliziert und auch im Mix irgendwie ganz vorne sein muss, sondern nein, es geht um die Musik, die Atmosphäre. Und war vielleicht irgendwann der Punkt auch mal da, dass du gesagt hast, Mensch, ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, dieser ganze Hochleistungs-Jazz, das muss ich gar nicht machen. Ich versuche einfach nur, schöne Musik zu machen, die aus mir kommt, die mir gefällt. Und
das kam irgendwann, aber ich hatte auch so eine Hardcore-Fusion-Phase.
Ja.
Natürlich Mike Stern rauf und runter.
Ja, ja.
Und C-Moll-Blues, wenn das Ohr schon abfällt wegen C-Moll-Blues, weiter C-Moll-Blues gehört und Billy Cobham rauf und runter und McLaughlin und das ganze Zeug, natürlich. Aber die harmonische Komponente ist bei mir sehr ausgeprägt durch mein Elternhaus,
Hm.
also durch meinen Vater speziell, über Johann Sebastian Bach.
Ja, verstehe.
Das ist der große Lehrmeister für uns alle. Das ist die Messlatte. Für mich ist nicht Coltrane die Messlatte. Coltrane, klar, als Saxonist
Ja.
bestimmt Wahnsinn und atmosphärisch unheimlich dicht und sonst was. Aber für mich persönlich, als kompletter Musiker, Bach.
Ja.
Punkt.
Naja, nach Bach kommt das mal
Für
lange nichts, ne?
mich. Und das sind so
Absolut.
Sachen, da rede ich auch gerade mal drüber, sondern ich erzähle es dir halt jetzt. Aber da gibt es für mich nichts zu diskutieren. An so einem Punkt bin ich zum Beispiel in meinem Leben jetzt auch angekommen. Ich weiß viele Sachen wirklich, was ich möchte. Und ich weiß viele Sachen, die ich nicht möchte. Und die mir auch egal sind, was da jemand anders für eine Meinung hat. Interessiert mich auch gar nicht. Also wenn jetzt jemand, ich würde mich nie darum, also ich streite mich nicht über Geschmack. Da gibt
Nee.
es nichts zu streiten. Und der eine sagt, ich finde Bach super. Oder der andere sagt, Bach ist mir langweilig. Mir hat neulich jemand gesagt, ein sehr bekannter Schlagzeuger übrigens, der war beim Abendessen, mit dem saß ich zusammen, hat mir gesagt, also Steve Gadd findet er ja langweilig. Und ich gesagt, okay, dann trinken wir halt weiter Bier, aber wir reden über was ganz anderes. So, das ist so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, im ersten Moment, da geht mir sofort das Messer in der Tasche auf, weil ich meine, das kann man als ernsthafter Musiker nicht sagen. Kann man natürlich auch sagen, dass das ja wirklich kein ernsthafter Musiker ist, der Kollege. Ist mir dann aufgefallen. Nach meinem
Okay,
Dafürhalten.
also
Nee, aber
für alle Nicht-Schlagzeuger, Steve Gadd besticht natürlich auch durch seinen Groove, sein
ja,
sich
alles.
zurücknehmen, einfach die Musik zu unterstützen
Alles. Die Balance innerhalb des Sets, es gibt keinen besseren. Das ist
und
unglaublich.
der sich auch nicht in den Vordergrund spielt. Ne?
Von
Also,
dem stammt eben dieser Satz: Let the
ja.
music tell you what to play. Oder let the song tell you what to play. Aber das sind auch so Sachen, eben wie gesagt, die interessieren mich in dem Maße nicht mehr. Ich konzentriere mich sehr auf meine eigenen Sachen. So, was möchte ich? Was möchte ich musikalisch ausdrücken? Und es gibt Gott sei Dank viele Menschen, denen es auch gefällt, die immer
Ja.
noch Platten kaufen, die in meine Konzerte rennen, egal wo auf der Welt. Und das finde ich natürlich extrem schön. Das redet sich auch leichter, wenn es so ist, als wenn es nicht so wäre. Ja. Aber
Ja.
weißt du, ob da jetzt, es ist natürlich speziell dann in der Jazz-Journalie, was mir dann manchmal herangetragen wird, von meinem Promoter oder so. Manche Sachen kriege ich dann mit und ich ärgere mich zum Beispiel nicht mehr.
Ja.
Ich versuche mich generell im Leben nicht zu ärgern. Das ist mein Ansatz. Nicht, dass es immer gelingt. Aber eine schlechte Kritik, natürlich lese ich auch lieber was Gutes als was Schlechtes. Aber eine schlechte Kritik haut mich nicht mehr aus den Latschen oder aus den Schuhen. Lieber.
Ja, das wollte es, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Also.
Nee, aber das gab es zu der Zeit, wo es mich das wahnsinnig geärgert hat.
Auf der anderen Seite, na, man macht sich ja drüber schon Gedanken, wenn es genug Leute gibt, die also erstens früher deine Platten gekauft haben oder jetzt deine Musik hören und zu den Konzerten kommen, dann gibt es ja auch Menschen, die das berührt, ne? Und die genau das mit dem, was du
Ja.
transportierst, anfangen können.
Ja, und das ist
Und
für mich das A und O.
Topf und Deckel irgendwie, ne?
Ja, erreicht meine Musik Herzen der Menschen.
Ja.
Das ist der einzige Parameter, den es für mich gibt. Alles andere intellektuell und bla, ist mir völlig Wumpe.
Ja, also dass man auf einer emotionalen Ebene Menschen erreicht und die Mittel können dann zu unterschiedlich sein. Das kann ja auch
Richtig.
durchaus Free Jazz sein.
Das ist egal.
Und
Und wenn du im Flow bist mit dem Hörer,
dann,
das ist
ja.
Wahnsinn. Und da geht's, weißt, da geht's nicht mehr darum, ist es jetzt noch Jazz oder ist es Swing, Free Jazz oder ist es whatever. Also ich bin Musiker.
Interessiert keinen, ne, diese Schubladen.
Also mich nicht.
Nee.
Es gibt ganz viele, denke ich, die interessiert es schon. Aber nicht mich. Und der Tag ist. Man hat 24 Stunden für uns alle und ich liebe das Leben und da muss ich mich mit so einem Quatsch nicht abgeben, wirklich.
Richtig. Ja. Du hast als junger Musiker, ne, wir haben das ja schon eben erwähnt, dann mit Doldinger, mit Schifrin gespielt, oder du wurdest als junger Musiker viel angerufen. Ist das jetzt auch so, fühlst du dich auch so ein bisschen verpflichtet dazu, wenn ich jetzt in deine aktuelle Band schaue, so alte Weggefährten wie ne, Stutnitzki hast du gerade gesagt, oder auch Christopher Dell, mit dem du viel spielst. Und dann hast du viele junge Musiker, Musikerinnen wie Simon oder Alma Naidu oder Thomas Stieger dabei. Fühlst du dich auch so als gestandener, gereifter Musiker so ein bisschen auch in der Pflicht, jungen, talentierten Musikerinnen den Weg zu ebnen, so ein bisschen?
Nee, Pflicht nicht, weil Pflicht klingt schon wieder nach Zwang.
Aber ja, du freust dich, also
ja, ja, nee,
versuch was anders zu formulieren.
Ich genieße es. Ja. Ich genieße es durchaus. Aber ich bin nicht damit angetreten, sagen so, jetzt spiele ich so lange und jetzt gebe ich das weiter.
Ja.
Aber was ich schon immer bewundert hatte, war zum Beispiel, einer meiner großen Heroes ist Art Blakey. Und der dann einen jungen Trompeter hatte, namens Wynton Marsalis und sein Bruder Branford Marsalis.
Hm.
So. Da ist ja auch Gott um die Welt durch diese Band gegangen. War ja Talentschmiede.
Ja.
So. Und dann, wurde Wynton der wahrscheinlich bekannteste Trompeter auf dem Planeten.
Ja.
Aber der hat halt auch mal irgendwann jung angefangen, wurde gefördert. Und die Frage wird mir tatsächlich öfters gestellt, ja, wie fühlst du dich dabei, wenn du eben jetzt Simon oder gut, Thomas Stiege ist ein paar Jahre älter, schon länger dabei, oder auch Alma Naidu und so, oder ein paar andere deiner Seite hast, fühlst du dich jetzt da eben verpflichtet? Ich sehe es nicht als Pflicht, ich sehe es als Ehre an, überhaupt mit diesen Menschen Musik machen zu dürfen, weil das sind, also die beiden, Thomas Stiege und Simon Osländer, das sind meine absoluten Herzensmusiker. Wir haben dieses Trio zusammen und egal wo auf der Welt wir aufschlagen, da ist irgendwas, was man nicht erklären kann, außer mit grandioser Musikalität, die zusammenpasst. Also diese Seelenverwandtschaft von uns dreien, das hatte ich noch nie im Ansatz. Und ich habe mit einigen guten Bands in meinem Leben schon gespielt.
Ach so, wow.
Aber nicht so.
Und dann ist das jetzt auch nichts, was unbedingt vom Alter abhängig ist. Ne?
Das ist das Nächste. Also jemand wie der Simon, ich meine, der hat den ersten Gig in meiner Band gespielt in Afrika, in Windhoek, glaube ich, war das. In Namibia, genau. In Namibia. Und da war der keine 20, glaube ich, oder mal 19 oder so. Und der Christopher Dell sagt, weil eigentlich sollte jemand anders spielen, der auch die Tour dann gespielt hat, aber der ist kurzfristig ausgefallen und dann, ja, braucht man jemand. Und der Christopher Dell, wer ist denn dieser Simon Osländer? Nie gehört, sage ich. Ich habe ihn so einmal getroffen mit seinem Vater und dann irgendwie habe ich zwei Leute angerufen, die den Namen eben schon mal erwähnt hatten und habe die beide gefragt. Einer war Bruno Müller, einer war Christian von Kapphengst. Ich sagte, glaubt ihr wirklich, weil ihr kennt mich, ich kenne beide sehr, sehr lange und sehr gut und die wissen, dass ich da sehr kritisch bin, so mit so musikalischen Parametern.
Ja, ja, ja.
Und die haben gesagt, vertrau uns, alles super. Und also genau so war es. Und ich erkenne ganz viel beim Simon, was ich selber auch durchgemacht habe. Also einfach dieses, außer dass das ein unfassbares Talent, also ich glaube, ich bin nicht halb so gesegnet wie der Typ. Also der ist harmonisch auf so einem anderen Planeten und geschmacksmäßig. Der hört genau die Sachen, wo ich denke, genau diese Platte muss man gehört haben. Sergio Mendes oder Brasileiro oder auch Toto liebe ich. Also der ist kein verbohrter Jazz-Typ, aber der hat eine Wahnsinnsoffenheit. Das ist ein unfassbarer Musiker. Sebastian Stinitzky natürlich auch. Wobei Stutt ist jetzt auch jenseits der 50 ist er schon lange dabei. Und da gibt es ein paar, aber also eine Hand langt dafür, zumindest in Deutschland, Leute zu finden, die das Kaliber eines Simon Osländer haben. Also wahrscheinlich sind es, ja, nee. Ich würde sogar so weit gehen, außer Simon und Thomas. Es gibt andere Leute, die Instrument super spielen. Aber
ja, die müssen ja auch zu dir passen, ne? Und zu dir und deiner Musik.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es jetzt so auch, dass es so perfekt matcht einfach. Es
matcht, aber egal, wo das Simon hingeht. Und jetzt das neue Album, da was er jetzt mit Steve Gadd aufgenommen hat. Mhm. Ich meine, der hat eine Time, der hat einen Geschmack. Und das Ganze und eine Ruhe. Und das Ganze hat er mit, ja, vielleicht mit 20 noch nicht ganz. Der hat auch wahnsinnig viel gespielt. Oder wir haben wahnsinnig viel zusammen gespielt auch. Aber ich merke das oft von Gig zu Gig, also jetzt nicht von heute auf morgen, aber sagen wir mal, du spielst zwei Wochen nicht und plötzlich kommt er wieder mit irgendwas ums Eck. Mit einer Seelenruhe. Ich weiß noch, als wir auf die Dreamband-Tour gefahren sind und dann habe ich bei der Probe gesagt, schau mal, da stehen drei deiner Heroes, wie du mal gesagt hast, auch meiner Heroes. Hm. Randy Brecker, Nils Landgren, Bill Evans. Da war das Simon schon so, wow, gleich geht's los. Dann setzt sich der halt hin. Und der Randy kam danach und sagte, who is that guy? So. Ja. Und das höre ich halt die ganze Zeit von Leuten. Und zwar nicht von irgendwelchen, sondern halt von wirklich maßgeblichen. Und also für mich ist es eine Ehre, wirklich mit tollen Musikern und auch einen tollen Menschen, einfach was das eben auch
Naja,
ist,
das ist ja auch
zusammen zu sein. Und Thomas Stieger
super
ist
wichtig.
ein Bassist von Gottes Gnaden. Ich kenne keinen Bassisten. Und auch, also ich habe mit einigen der Weltmeister zu tun gehabt. In der Summe kenne ich niemanden, mit dem ich so gern spiele.
Das ist schön.
Kann ich ganz klar sagen. Und beide mit einer unfassbaren Ruhe. Und ich bin natürlich da jetzt 30 Jahre älter, also jetzt als der Simon zum Beispiel. Und ich erinnere mich dann auch an so Situationen wie der Wolfgang Dauner, Albert Mangelsdorf, als ich 18 war, und die haben mich dann in die Band genommen. Und ich habe klare Vorstellungen von vielen Sachen. Simon hat mich im Laufe der Jahre auch immer viel gefragt, so wie ich, da habe ich mich eben auch erkannt,
Ah ja, okay.
wie ich dann halt früher war, immer Fragen, Fragen. Mittlerweile fragt er nicht mehr so viel, weil der weiß einfach schon wahnsinnig viel.
Das stimmt.
Aber einfach diese Parallelen.
Ja,
Und das ist ja auch normal dann, dass man irgendwann mal einfach seinem eigenen Weg folgt und dass ich aber einen Teil dazu beitragen kann, dass wie jetzt Simon und Thomas zum Beispiel, oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es
sie
mit
ihre verdiente
Alma,
Anerkennung bekommen.
ja, dass die halt auch vom größeren Publikum spielen können. Ja, aber ich renne da jetzt nicht rum mit stolz geschwollener Brust und oder heft mir da jeden Abend einen Orden dran. Toll, dass ihr es
Wie
wieder
der
gemacht
Förderer
habt.
der Jugend.
Nee, das wird öfter so halt so jetzt mir so aufgeklebtes Etikett, aber
Nee, aber man hört ja, wenn du drüber redest, wie sehr dich diese Zusammenarbeit dann auch sozusagen inspiriert.
ja.
Ne? Und auch dieses neue, dieses wissbegierige Element, was ja nun mal, das sollten wir uns natürlich alle irgendwie, solange es geht, beibehalten. Aber da muss
Ja,
man ja auch mal ehrlich sein,
ja,
bei jungen Typen oder jungen
ja,
Musikerinnen ist es ja dann doch oft noch ein bisschen ausgeprägter
ja.
bei dem einen oder
Naja,
der
und
anderen.
schau, du hast bestimmt auch viel Musik gehört. Ich habe wahnsinnig viele Platten gekauft im Laufe der 40 Jahre jetzt. So, seit ich ja, 16, 17, 18 war, also Vinyl,
Ja.
Tausende im Laufe der Zeit, dann CDs natürlich. Das heißt, ich kenne halt wahnsinnig viel. Ich kenne viel von dem neuen Zeug, das kenne ich überhaupt nicht mehr, aber ich höre kaum noch Musik. Ab und zu mal. Aber auch das gehört zu meiner Ruhe dazu, dass ich einfach oftmals gut damit bin, auch nichts zu hören. Nur, ich muss jetzt die erste Mal Lyle Mays Soloplatte nicht mehr entdecken, weil die kenne ich auswendig. Aber ganz genau. Aber irgendwann hörst du die halt zum ersten Mal. Und so hatte ich zum Beispiel mit Simon, wir hatten wahnsinnig viele Reisen schon zusammen oder auch Hotelzimmer, wo man an irgendwelchen Tagen oder Nächten dann einfach da saß und man hat stundenlang sich Sachen vorgespielt. Umgekehrt habe ich natürlich jetzt auch, er kennt halt auch schon wieder sehr viel, weil er eben so am Graben ist und immer am Checken. Und er spielt mir dann Sachen vor, er schickt mir was. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt war das halt, der ganze Messini-Kosmos war halt dann ziemlich neu. Und ich bin halt dem Messini nachgereist in den 80ern. Weil das ist Teil meiner DNA, diese Messini-Band. Das ist unfassbar, was da alles
Die
drin ist.
Bögen.
Und so, genau. Und jetzt, wenn ich dann eben merke, dass jemand anders sehr gleich tickt, das ist einfach eine gute Basis, wenn du merkst, da liebt jemand genau dieses Ding und denkt in ganz anderen Kategorien als AABA, AABA, Rhythm Changes, oh, oder irgendwas, sondern diese Werke.
Ja, wir müssen uns gleich umziehen,
Ja.
weil wir stehen ja gleich auf der Bühne, so
Ja.
ungefähr eine halbe Stunde. Vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast ja jetzt in diesem Jahr sozusagen die Leitung der Jazztage in Ingolstadt übernommen, die künstlerische Leitung. Gibt es da so eine besondere Herausforderung für dich, zu sagen, okay, jetzt kuratiere ich dieses Festival? Was ist jetzt der Fokus für die Zukunft? Gibt es da auch was, wo du sagst, das hat mich jetzt besonders gereizt an dieser Aufgabe, so eine Leitung zu übernehmen?
Ja, ich bin jetzt nicht völlig unvorbereitet in die Sache rein,
Ja.
weil ich schon mir na, Konzepte ausgedacht ist falsch, sind keine Konzepte, aber ich habe schon so wahnsinnig viele Festivals gespielt, wo ich immer würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es ist wie wenn ich einen Bandleader an meiner Seite hatte und dann geguckt habe, was läuft da gut und was nicht. Und bei Festivals merkst du halt einfach auch ganz, ganz schnell, ist einfach irgendwas lieblos zusammengeschmissen, geht es da einfach nur darum, möglichst viel Publikum, egal was für eins. Und dann werden halt irgendwelche Sachen gebucht, die mit, ob das jetzt Jazz heißt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber weißt, wo du auch keine Leute generierst, nur weil du jetzt irgendwann einen Pop-Typen machst, dann kommen die doch aber trotzdem nicht in ein Jazz-Lab oder in zu einem Bebop-Abend oder sonst was und die interessiert das gar nicht. Kann man alles machen, ich will es einfach nicht. So.
Ja.
Von daher hatte ich so ein paar so Richtungen. Für mich war es immer klar, wenn ich mal ein Festival kuratieren sollte, dann wird es da eine Drummers Night geben, zum Beispiel. So.
Ja.
Und mich hat die Aufgabe sehr gereizt. Und jetzt, wo das heute losgeht, wenn man hier so rumläuft im Hotel, man sieht dann die ganzen Logos und die ganzen T-Shirts und alles, also Merch und das, und die ganzen, alle rennen da mit den Ausweisen rum, da siehst du das Logo, wo man dann halt vor einem Jahr noch drüber diskutiert hat, macht man das jetzt so oder der Farbgebung. Und jetzt wächst das Ganze, oder ist das ganze Ding gewachsen und jetzt ist der Tag X und jetzt geht's los. Und wird auch noch extrem gut angenommen. Also das ist natürlich schon toll. Und das sind große Fußstapfen, weil Ingolstadt ist ein renommiertes Festival.
Ja.
Und ich bin auch keiner, der Sachen komplett auf links dreht, zwanghaft, sondern ich bin auch da wieder, ich bin im Flow und habe mir auch angeguckt, was funktioniert gut hier, was hat mir auch als jemand, der, ich glaube, locker mal 15 Mal auf dem Festival gespielt hat, was hat mich immer beeindruckt, eine Jazzparty zum
Ja.
Beispiel, das ist für mich das Herzstück.
Ja.
Nicht irgendein Konzert irgendwo, sondern das. Früher waren es 2 Tage und jetzt hat sich halt die Möglichkeit eben aufgetan, hier in dem wunderschönen Maritim zu sein. Gibt es andere Möglichkeiten von den Räumen her. Und von daher hat sich das super ergeben, dass dann die Koop mit dem NH-Hotel
Ja.
vorbei war. Also auf zu neuen Ufern. Und jetzt haben wir eben eine lange Jazznacht, also ein Festival innerhalb des Festivals.
Ja.
Und was ich jetzt gehört habe, läuft es extrem gut von den Vorverkäufen. Und das ist natürlich schön, wenn man auch merkt, es ist so eine Aufbruchstimmung da. Ich bin jetzt auch nicht gänzlich unbekannt hier, glaube ich.
Ja.
Und ich kann hier schalten und walten und
Keine Ideen, einfach
meine
verwirklichen.
Ideen genau verwirklichen. Habe ein tolles Team. Also es ist wirklich ein fantastisches Team. Es macht irre Spaß. Und ich mag das Ingolstädter Publikum. Ich habe hier Wahnsinnskonzerte schon erlebt. Ich bin auch öfters schon als Gast, weil ich ja in Nähe von Nürnberg lebe, als Gast mal hergefahren und habe eben auch selber oft hier gespielt. Und gerade bei den Jazzpartys, da gab es denkwürdige Momente. Ich weiß noch, einmal habe ich auf der Session dann noch gespielt, nach unserem regulären Konzert. Und um 5 Uhr war der Shuttle zum Flughafen München, weil ich am nächsten Mittag beim Drumfestival in Sevilla gespielt habe. Ich weiß nur noch, dass die Fahrerin hat mich an der Hand, an der Arm, also Hand gepackt und hat mich runtergesetzt. Wir müssen jetzt fahren. Das hatte ich wohl vorher schon eine Zeit lang versucht gehabt. Ich spielen wir noch eins und Chamäleon, ba, 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 ba. Und noch ein Getränk und noch ein Getränk. Und das ist zumindest meine Erinnerung, ist auch schon ein paar Tage her, dass ich dann irgendwann da saß und dann, du kommst jetzt mit. Und dann hat die mich da hingefahren. Und so, das zeigt ja, oder sagt ja eigentlich viel darüber aus.
Den
Zeigt ja,
Spirit, ne?
wie,
Dieses Zusammenkommen und jetzt
ja.
auch diese Sessions
Und
zusammen mit
das dann
Musikern.
eben jetzt da selber einen wichtigen Teil dazu beizutragen, den Leuten hier gute Sachen zu bieten.
Und dass das erhalten bleibt, ja.
Genau, das ist, ja, das ist meine Hoffnung. Aber scheint gut bei der Stadt verankert zu sein, das ganze Thema. Und von daher freue ich mich auf eine hoffentlich noch lange Zusammenarbeit mit viel schöner Musik. Und dann sehen wir uns bestimmt auch mal wieder.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf gleich, wenn wir auf der Bühne stehen zusammen. Und ich freue mich, ich bedanke mich bei Wolfgang, dass du hier
Gerne,
warst zwischen
sehr gerne.
Soundcheck und Auftritt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Das war's für heute. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.